SWR 2 Zeitgenossen mit Schwester Dr. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Weihnachten, das ist die Zeit, in der sich viele nach mehr Besinnlichkeit und weniger Hektik sehen. Doch schon der Advent ist meistens vollgestopft mit Terminen, die unbedingt noch im alten Jahr erledigt werden müssen, mit Weihnachtseinkäufen und der Vorbereitung diverser Festessen. Auch in den Kirchen herrscht in diesen Tagen ungewohnte Betriebsamkeit. Auf einmal sind Bänke und Gottesdienste voll. In den Klöstern hingegen scheint es etwas stiller zuzugehen. Und dort treffe ich Schwester Dr. Katharina Ganz, Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen. Das Kloster Oberzell liegt in Zell am Main, einem Vorort von Würzburg. Ein barocker Bau, erbaut von dem berühmten Baumeister Balthasar Neumann. Schwester Katharina, ja, Weihnachten steht vor der Tür. Wie begehen Sie denn die Weihnachtsfeiertage?
Ich verbringe das Fest, das ist auch unser wichtigstes Fest als Ordensgemeinschaft, natürlich erstmal in der Gemeinschaft mit Gottesdienst, mit Gebetszeiten, mit festlichem Mittagessen im Refektor des Mutterhauses. Und dann werde ich vermutlich Besuche machen in den Konventen, vor allem auch natürlich bei den alten und kranken Mitschwestern. Ja, und natürlich auch dann irgendwann, um eigene Geschenke auszupacken und ein bisschen vor dem Ofen zu sitzen und dem Feuer zuzuschauen.
Von wem bekommen Sie Geschenke?
Es ist üblich, dass meistens die Konvente, also die verschiedenen Niederlassungen unserer Gemeinschaft, zu Weihnachten einen Gruß vorbeibringen und natürlich auch die eine oder andere Freundin. Und die Mitschwester, mit der ich zusammenlebe, wir schenken uns auch eine Kleinigkeit.
Interessant. Ich dachte, dass man in Ihrem Orden eigentlich keinen Besitz haben darf, oder?
Naja, wir kaufen uns ja keine großen Geschenke.
Ich also glaube, keine Mikrowelle, oder?
Nein, solche Sachen nicht. Ich habe mir zum Beispiel zwei für meine Brillen, ich brauche inzwischen eine Lesebrille, ein Etui für meine Brille gewünscht. Irgendwas Schönes.
Was Praktisches auch.
Was Praktisches, genau. Also die meisten Schwestern wünschen sich so im Umfang von 25 Euro eine Kleinigkeit. Viele spenden den Betrag aber auch entweder für unsere Aufgaben in der Mission oder für eine andere Organisation, die sich um notleidende Kinder kümmert. Ganz verschieden.
Ganz verschieden. Kommt es auch vor, dass Sie Kekse backen? Also oder sich Gedanken machen, was es dann auch tatsächlich über Weihnachten zu essen gibt?
Ja, also das ist jetzt tatsächlich für mich nicht möglich, Kekse zu backen. Es wurde in den vergangenen Wochen viel gebacken, vom Christstollen bis zu den verschiedenen Plätzchen. Heute lag ein Duft im ganzen Haus. Da wurden also Mohnstriezel gebacken und Apfelstrudel. Meine Zeit ist leider mit anderen Dingen voll.
Also fürs Keksebacken ist bei Ihnen nicht so viel Zeit, aber schauen Sie denn dann auch über Weihnachten dieses traditionelle Urbi et Orbi auf dem Petersplatz in Rom an?
Das tun wir nicht. In meiner Herkunftsfamilie wird das gemacht, da war das auch von Kindheit an vertraut. Wir haben hier ein Mittagsgebet und gehen dann eben ins Refektor, auch mit manchen Gästen, die über Weihnachten da sind. Und alle Schwestern der verschiedenen Konvente, die hier auf dem Gelände leben, sind zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Und da läuft nebenbei kein Fernseher.
Kann man verstehen. Was macht denn für Sie, Schwester Katharina, was macht für Sie der Kern von Weihnachten aus? Warum sollten wir Weihnachten feiern?
Für uns Oberzeller Franziskanerinnen, offiziell heißen wir Dienerinnen der heiligen Kindheit Jesu, ist das Weihnachtsgeheimnis das zentrale Glaubensfest. Gott ist Mensch geworden. Gott ist ein kleines Kind geworden. Die Weihnachtsevangelien sagen ja, dass die Eltern arm waren, dass das Kind in eine Krippe gelegt werden musste. Und das ist natürlich eine revolutionäre Botschaft gewesen in der Antike, dass Gott ein Mensch wird, ich sage es jetzt mal ganz flapsig, ein Windelscheißer, kein außergewöhnlicher Superman oder Kaiser, vor dem man in die Knie fällt, sondern ein ganz normales Kind. Und dass dieses Kind der Sohn Gottes sein soll, das war die zentrale christliche Botschaft in der damaligen Welt, die eben vom Kaiserkult geprägt war, vom Pharaonenkult. Und für mich ist diese Botschaft nach wie vor ein Stachel im Fleisch, ein Programm. Wenn Gott sich klein gemacht hat, wenn er sich solidarisch zeigt mit den Armen, mit den Schwachen, mit den Kindern, mit den Menschen, die auf der Flucht sind. Ja, Maria und Josef mussten auch fliehen. Dann fordert uns das auf, als Christen und Christinnen, uns selber auf Spurensuche zu machen, wo dieser verborgene Gott in den Armen, in den Verwundeten unserer Zeit Mensch geworden ist, wo wir ihn finden können. Also der Glaube drängt im Grunde zum Handeln.
Jetzt sitzen wir hier, Schwester Katharina, bei Ihnen in Ihrem Kloster, im Kloster Oberzell beisammen. Und wenn die Leute an ein Kloster denken und überhaupt an das Leben im Kloster, dann kommen da ja immer ganz viele Klischees zutage. So, die einen, die denken, also da wird den ganzen Tag nur gebetet und da geht's furchtbar fromm zu und immer ganz ernst und ja, die Leute laufen alle mit der Nonnentracht rum. Sie sitzen mir gegenüber allerdings mit Jeans und Pulli und ganz normaler Bluse. Also man würde sie auf den ersten Blick gar nicht als Ordensfrau erkennen können. Und andere wiederum denken beim Leben im Kloster an eine Serie, die viele Jahre in der ARD gelaufen ist. Die trug den Titel Um Himmels Willen. Da gab es so eine rebellische Nonne, Schwester Hanna, die alles Mögliche im Kloster Kaltental unternommen hat. Ja, was stimmt denn nun wirklich?
Es gibt so viele verschiedene Entwürfe vom Ordensleben, wie es Entwürfe gibt von gelebter Partnerschaft und Ehe und Familie. Ich staune selber immer wieder darüber, wie viele verschiedene Ordensgemeinschaften es gibt. Manche, die eher dem klassischen Klischee entsprechen. Ja, man stellt sich ja Ordensfrauen vor, hinter Klostermauern eben, wie Sie sagen, streng geregelter Tagesablauf. Vielleicht Schleier, wo kein Haar mehr rausguckt, lange Gewänder bis zum Boden, das sind alte Klischees. Und solche Gemeinschaften gibt es natürlich auch, gar nicht so weit weg von uns hier, ein Karmelitinnenkloster, wo man wirklich, wenn man sie besucht, noch mit dem im Sprechzimmer das Gitter antrifft. Das ist aber eine kleine Minderheit von Gemeinschaften, die wirklich das Gebet und den Gottesdienst in den Vordergrund stellen, gleichzeitig sehr wohl auch verbunden sind mit der Welt, mit den Menschen, mit den Sorgen und Nöten. Zahlenmäßig viel mehr Ordensleute gibt es aber wie wir, die apostolisch tätig sind, die einen sozialen Zweck nachgehen, wie bei uns die Frauenarbeit. Oder von Anfang an sind die Schwestern in der Krankenpflege tätig gewesen. Das heißt, unsere Schwestern gingen von Anfang an raus oder waren mitten in der Welt bei den Menschen. Und dadurch sind wir insgesamt, ich würde sagen, offener oder weltzugewandter. Und das Ordenskleid, das ist bei uns seit 25 Jahren nicht mehr verpflichtend, sondern es steht zur Disposition. Und ich sage auch immer, nicht das Kleid macht das aus, wie wir leben. Schon unsere Gründerin hat gesagt, der Anzug macht die Nonne nicht allein.
Kann man sich vorstellen, ja. Aber auf der anderen Seite, es zeigt auch immer gleich, da sind doch ganz besondere Leute unterwegs oder ganz besondere Frauen und Männer unterwegs, die halt so ein bisschen aus diesem normalen Alltagsleben herausfallen und sich für ein anderes Leben einfach entschieden haben. Das haben Sie ja auch gemacht mit dem Eintritt ins Kloster, in dieses Ordensleben. Wie war das? Ist Ihnen ja wahrscheinlich auch nicht in die Wiege gelegt gewesen. Wie sind Sie dazu gekommen? Sind Sie besonders religiös auch erzogen worden?
Zunächst mal war für mich das Ordensleben eben kein außergewöhnliches Leben. Denn von Kindheit an war ich mit dieser Lebensform vertraut. Meine Großtante war Benediktinerin, also in einem anderen Kloster, und hat jeden Sommer ihren Urlaub bei uns in der Familie verbracht. Und wenn sie da war, war das natürlich eine Hochzeit, aber für mich war sie eben die Tante, die zur Familie gehört, die aus der Schweiz kam. Als Kind habe ich dann auch meine Urlaube bei ihr verbracht in Davos, das war natürlich toll. Später als Jugendliche den ganzen Sommer über dort gelebt, mitgearbeitet im Haus und bin nachmittags in die Berge. Für mich war es eben normal, dass es diese Lebensform gibt. Und ich finde eben, dass es eben nicht das Außergewöhnliche sein sollte, sondern, wie es das Zweite Vatikanum ja auch definiert hat, das Gemeinsame ist die Taufe. Das Gemeinsame an Christsein ist, dass wir alle aus dem Geist Jesu Christi leben. Egal, ob ich verheiratet bin, ob ich Krankenschwester bin oder ob ich Universitätsprofessorin bin oder ein Unternehmen leite, oder eben, ob ich nach den Gelübden lebe, in Gemeinschaft mit anderen. Es ist eben nichts Besonderes. Das war vor dem Zweiten Vatikanum so, diese Ständelehre. Erst kommen die Kleriker, die Bischöfe, Priester, Diakone, die Ordensleute zählten ja zu dem, das war der perfekte Lebensentwurf, man wollte ein vollkommenes Leben wählen. Und dann irgendwann kamen die Eheleute und dann alle anderen. Dieses Ständedenken hat das Zweite Vatikanische Konzil überwunden. Und deswegen haben wir auch irgendwann gesagt, wieso müssen wir das durch eine Kleidung zum Ausdruck bringen, dass wir was Besonderes oder anderes sind? Es geht darum, im Volk Gottes als ganz normale Menschen zu leben, natürlich mit dieser besonderen Lebensform, ja, dass wir die Taufe vertiefen in der Profess, in den Gelübden, aber nicht um etwas Besonderes zu sein oder uns abzuheben.
Aber Sie sind insofern doch etwas Besonderes, sage ich jetzt mal, weil das Leben im Kloster bedeutet auch, ja, mit Verzicht zu leben, sein ganzes Leben. Also wahrscheinlich auch Verzicht eben auf die eigene Familie, aus der man kommt, aber dann natürlich auch darauf, dass man eine Familie gründet, also sprich eine Partnerschaft eingeht, Kinder bekommt, heiratet und so, was für viele, sagen wir mal, die Norm des bürgerlichen Lebens ist. Sie haben sich dazu entschieden, das mache ich nicht.
Aber ich habe mich dazu entschieden, nicht weil ich auf etwas Schönes und Wertvolles verzichten will, sondern weil das, was ich gewählt habe, mir als für mich, für mein Leben als das Lebendigere erschien. Also ich habe etwas Positives gewählt und nicht den Verzicht. Ja, kein Mensch, der heiratet, denkt vor dem Standesamt oder vor dem Traualtar daran, wenn ich mich an diesen einen Mann binde, verzichte ich auf alle 100.000 anderen, die auch in Frage gekommen wären.
Vielleicht.
Das kommt vielleicht später. Natürlich ist Verzicht mit verbunden, aber das ist nicht die Motivation. Sondern ich habe mich im Laufe meines Lebens so von Gott angesprochen, gerufen gefühlt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich möchte alles auf diese eine Karte setzen. Ich möchte diesem Gott aus dieser Beziehung mit diesem Gott so mein Leben gestalten, dass alles andere zweitrangig wird. Also nicht der Verzicht hat mich nach Oberzell geführt, sondern die Freiheit, ein Leben zu wählen, wo ich das Gefühl hatte, da kann ich mich voll entfalten und kann das, was mir Gott geschenkt hat, meine Fähigkeiten, meine Talente, kann ich voll und ganz einsetzen.
Sie hatten so ein schönes Bild gebraucht, wo Gott Sie gerufen hat. Also was gab es so einen speziellen Moment, wo Sie diesen Ruf besonders intensiv wahrgenommen haben, so einen Schlüsselmoment, wo Sie sagten, also das ist jetzt für mich wirklich tatsächlich, jetzt bin ich mir sicher, ich will diesen Weg gehen.
Für mich war diese Suche nach meiner Lebensform ein jahrelanger Prozess. Und sehr entscheidend war für mich ein Jahr in der Zentralafrikanischen Republik, wo ich wirklich weit weg war von Familie, von meiner Kultur. Mein Theologiestudium hat mir da überhaupt nichts genutzt. Ich hatte immer bedauert, dass ich nicht Krankenschwester bin oder Ärztin, um den Menschen wirklich helfen zu können in ihren Nöten. Und da habe ich eine Gemeinschaft erlebt, Französinnen, die bei den Menschen waren und ich bin hinausgefahren, alle 2 Wochen habe da Versammlungen gehalten in der Erwachsenenbildung, habe angefangen selber das Stundengebet zu beten, mehr heimlich als öffentlich, weil ich eben nicht wollte, dass die Schwestern das mitbekommen, dass das in mir arbeitet, dass dieser Lebensentwurf vielleicht auch mich anspricht. Und ich hatte tatsächlich ein Erlebnis am 5. Januar 1994, das kann ich genau datieren, wo ich in Kotisako in einer Lehmhütte übernachtet habe. Ich hatte Medikamente verkauft, die Versammlung war zu Ende, die Leute sind wieder nach Hause gegangen. Ich habe die Bibel aufgeschlagen und habe bei Paulus gelesen im Philipperbrief: Darum erachte ich alles für gering. Im Urtext heißt es sogar, ich erachte alles für Unrat oder Mist, weil ich Jesus Christus erkennen möchte und die Macht seiner Auferstehung. Und weil auch ich von Jesus erkannt worden bin, durch und durch. Und das hat mich so angerührt, habe ich gedacht, ja genau, das möchte ich auch. Ich möchte aus dieser Beziehung mit Jesus Christus heraus leben und alles andere für mich ist zweitrangig. Egal wo ich bin auf der Welt, egal ob mich die Menschen verstehen, in welchem Kulturkreis ich bin, aus dieser Beziehung mit Gott kann ich am Ende der Welt immer noch herausleben. Das habe ich als Kraftquelle für mein Leben entdeckt. Und da habe ich innerlich wie so eine Entscheidung getroffen, okay, ich höre jetzt auf, davon zu laufen. Ich habe mich lange gewehrt gegen diesen inneren Ruf oder diesen Anruf und habe gesagt, okay, dann kapituliere ich jetzt, zeig mir doch, wo es hingehen kann, die Reise. Und erst als ich dann zurückgekommen bin und wieder mit der geistlichen Begleiterin gesprochen habe, hat sich nach und nach Oberzell als der Ort herauskristallisiert. Dann vor allem auf dem Hintergrund, weil das unsere Gemeinschaft von einer Frau gegründet worden ist, Antonia Wehr, eine Würzburgerin, und eben auch mit diesem Sinn und Zweck, sich für und mit Frauen, mit anderen Frauen zu solidarisieren und zu engagieren.
Also es war jetzt schon auch eine Verbindung, sagen wir mal, einerseits dieses Erkennen, ich möchte dieses Leben mit Jesus führen und auch in diesem Glauben halt an Jesus, aber gleichzeitig auch sagen, ich möchte irgendwie auch ganz praktisch karitativ tätig sein. Also jetzt sagen wir mal, in einen Orden einzutreten, ein Schweigegelübde abzugeben, das wäre jetzt, glaube ich, nicht so ihr Ding gewesen.
Genau, das war auch der Punkt. Ich habe lange eben durch meine Großtante und die Besuche bei den Schwestern, habe ich auch mal überlegt, käme für mich benediktinisches Leben in Frage. Und ich war auch durch meine Schulzeit in der Abtei Münster-Schwarzach sehr geprägt von diesem benediktinischen und von diesem gregorianischen Gesang, von der Liturgie. Das hat mich alles sehr angesprochen. Und gleichzeitig habe ich dann vor allem im Theologiestudium gemerkt, durch die Auseinandersetzungen, auch die kritischen Auseinandersetzungen mit Kirche oder auch mein erwachendes Interesse für feministische Theologie, dann habe ich gemerkt, ich glaube, bei den Benediktinerinnen hätte ich da Probleme, mit meinem kritischen Geist so akzeptiert zu werden, wie ich bin.
Warum?
Ja, mein Eindruck war dann zunehmend, wenn ich dort das Gespräch gesucht habe, dass man sich schwer getan hat mit meinen Anfragen, mit meinem kritischen Geist. Während mit meiner Großtante konnte ich streiten bis aufs Blut. Die hat mich genommen, wie ich war. Die hat sich mit mir auseinandergesetzt. Bis ins hohe Alter. Sie ist mit 96 Jahren gestorben. War da immer noch geistig total fit. Das habe ich an ihr geliebt. Diese Offenheit, dieses im Leben stehen. Und bei den Verantwortlichen ihrer Gemeinschaft hatte ich aber das Gefühl, nee, sie erwarten da so eine gewisse Frömmigkeit oder auch Unterwürfigkeit oder Anpassung, wo mir dann klar war, das geht nicht. Ich kann mich nicht verbiegen. Wenn, dann müssen die mich nehmen, so wie ich bin. Und das wiederum habe ich in Oberzell erfahren, als ich später hier zu Besuch war. Da gab es selber Mitschwestern, die mich sehr geprägt haben, die Feministinnen waren und rebellisch ihre Meinung sagten und eben egal, ob das gelegen oder ungelegen kam. Und da hatte ich dann den Eindruck, okay, wenn da selber solche Schwestern sind, dann passe ich auch hierher.
Können Sie das vielleicht noch beschreiben, dieses Rebellentum, worin sich das geäußert hat?
Ja, also ich möchte namentlich nennen Schwester Irmlin Drehberger, die hier in Würzburg lange die Frauenarbeit geleitet hat. Und die hatte hier einen Arbeitskreis Gerechtigkeit und Friedenbewahrung der Schöpfung ins Leben gerufen. Oder auch, dass es hier Zusammenarbeit gab mit dem feministischen Verein Wildwasser Würzburg e.V. oder Terre des Femmes, die sich für Frauenrechte einsetzen, gegen Gewalt gegen Frauen. Das waren so Dinge. Und Irmlin hat gelegen oder ungelegen, auch wenn es zum Beispiel um die Rechte von Geflüchteten ging, als schon in den 90er Jahren das Asylrecht verschärft wurde, da ist sie auf die Barrikaden gegangen, die ist zu den Ausländerbehörden hingegangen, die hat einfach da Tacheles geredet und sich für die Menschen eingesetzt. Das hat mich schwer beeindruckt.
Also schon auch ein politisches Anliegen war damit verbunden, muss man schon sagen.
Unbedingt. Ich vertrete auf jeden Fall, das wird ja manchmal so geraten, der christliche Glaube darf nicht politisch sein. Ja, beten ist in Ordnung oder gerade bei Klöstern sagt man, ihr seid fürs Gebet zuständig, aber bitte nicht für politisches Handeln. Und wenn man Jesus anschaut, dann stimmt das einfach nicht. Indem man sich für Menschen einsetzt, Menschen in Not, Menschen, die an den Rand gedrängt werden, sieht, sich an ihre Seite stellt, wird man politisch. Man muss anfangen, Unrecht beim Namen zu nennen. Man legt den Finger in die Wunde. Man wird aufgerufen, gesellschaftlich oder natürlich auch kirchliche Missstände anzuprangern und aus dem Geist des Evangeliums zu versuchen, Dinge zum Besseren zu wenden.
Haltung zeigen im Sinne der Mitmenschlichkeit oder der Menschenrechte einfach.
Richtig.
Und das hat, glaube ich, auch Ihre Ordensgründerin, Antonia Wehr, Sie haben sie schon genannt, getan. Sie haben ja auch über Antonia Wehr promoviert. Was war das für eine Frau, die ist ja hierher gekommen, hat dieses Kloster neu gegründet im Prinzip?
Richtig. Antonia Wehr ist Anfang des 19. Jahrhunderts in Würzburg geboren, vaterlos aufgewachsen mit 7 lebenden Geschwistern. Also sie hatte eine alleinerziehende Mutter, Sie hat von Kindheit an mitbekommen, wie schwer es manche Frauen haben, für sich und ihre Familie zu sorgen. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie letztlich dazu kam, dass sie sich um erwachsene Frauen kümmern wollte, die aus der Strafhaft kamen. Sie hat dieses Apostolat bei den Schwestern vom Guten Hirten gelernt und hat dann nach dem Vorbild der Schwestern vom Guten Hirten unsere Gemeinschaft ins Leben gerufen. Und sie hat eben auch die Not der Zeit gesehen, dass Frauen keine Lobby haben, die eine Strafhaft absitzen mussten. Sie hat in diesen Frauen erkannt, dass sie auch zum Teil von der Kirche ausgestoßen waren, vielleicht weil sie einen unmoralischen oder Lebenswandel hatten, weil sie sich vielleicht aus Armut prostituieren mussten. Und Antonia Wehr hat darin einen kirchlichen Auftrag erkannt, einen gesellschaftlichen und kirchlichen Auftrag. Und sie fasst es in dem wunderbaren Zitat zusammen: Wo die Menschenwürde in Trümmer zusammengestürzt ist, wo alles verloren zu sein scheint, da ist Hilfe am dringendsten. Solchen auf dem Strom des Lebens Gescheiterten eine rettende Hand zu reichen, welche schöne, aber auch schwere Aufgabe wäre dieses. Also das hat mich fasziniert, dieser ganz klare Auftrag und begründet mit der Menschenwürde. Im 19. Jahrhundert, obwohl damals die Menschenrechte noch nicht für Frauen galten. Also sie hatte auch irgendwie ein Frauenbewusstsein, würde ich mal so sagen.
Sie haben sie gerade zitiert, dass sie gesagt hat, das ist eine schöne, aber auch schwere Aufgabe. Würden Sie das für heute auch noch sagen, für das 20. Jahrhundert, ist das immer noch eine schwere Aufgabe?
Wir erleben in unseren Einrichtungen, in denen inzwischen überwiegend Mitarbeiterinnen den Auftrag von Antonia Wehr fortführen, dass in der Tat viele Mädchen und junge Frauen, auch erwachsene Frauen, in vielfältigster Hinsicht in Not geraten sind. Sei es, dass die Eltern die Erziehungsarbeit nicht gewährleisten können, dass das Kindeswohl gefährdet ist und dass diese jungen Menschen, aber auch Erwachsene ringen. Ja, wie können sie ein Leben in Selbstbestimmung, in Würde, in Eigenverantwortung leben, weil viele traumatische Erfahrungen es ihnen schwer gemacht haben. Mich freut, dass in unseren Einrichtungen sehr ressourcenorientiert gearbeitet wird. Also, dass man schaut, was kannst du denn, was hast du gelernt? Wie hast du herausfordernde Lebensumstände bewältigt? Auch wenn die Muster, die die Mädchen vielleicht ausgebildet haben, also suizidales Verhalten oder auch selbstverletzendes Verhalten, natürlich nicht hilfreich ist und sie dann lernen müssen, andere Bewältigungsstrategien auszubilden. Aber zunächst mal haben ja unsere Klientinnen vieles überlebt, wo man manchmal sich denkt, wow, wie war überhaupt jemand in der Lage, mit dieser Lebensgeschichte, mit diesen schwierigen Umständen zurechtzukommen. Und ich freue mich, dass wir heute natürlich auch pädagogisch oder von psychologischen her so viele Unterstützungsangebote haben oder Fortbildungsangebote. In einer unserer größten Einrichtungen sind alle Mitarbeitenden momentan traumasensibel geschult, ja, und können wirklich Instrumente an die Hand geben, die wir früher gar nicht gehabt hätten.
Ich finde es interessant, was Sie sagen, dass Sie auf die Ressourcen gucken. Das ist ja überhaupt sehr fatal, dass man ganz oft immer nur auf die Defizite eines Menschen schaut, ob das jetzt in der Schule ist, du kannst Mathe nicht oder du hast es nicht richtig gemacht und so. Also man guckt aber nie auf das, was die Kinder im Einzelnen am Positiven mitbringen, welche Begabungen sie haben. Und es ist auch im allgemeinen Umgang der Menschen miteinander so. Das ist irgendwie fatal, diese Neigung.
Ich bedauere das sehr. Selber komme ich jetzt gerade frisch von Südafrika zurück. Und bin da jedes Jahr bei der Abschlussfeier an unserer Schule, wir haben da eine Grund- und Hauptschule in der Provinz KwaZulu-Natal. Und da werden am Ende des Jahres Dutzende von Pokalen vergeben. Nicht nur für die Schüler und Schülerinnen, die die besten Leistungen erreicht haben in Sport oder Mathe oder in all diesen Fächern, sondern zum Beispiel auch für die Schüler, die sich am meisten angestrengt haben im letzten Jahr. Oder für die, die sich am meisten verbessert haben. Oder für die oder den, der am sozialsten ist, der die anderen unterstützt. Oder für den oder die, der am meisten Humor hat. Ja? Also diese Preise freuen mich jedes Mal, wo ich mir denke, das bräuchte es bei uns auch.
SWR2 Zeitgenossen mit Schwester Dr. Katharina Ganz. Sie ist die Generaloberin im Kloster Oberzell. Franziskanerinnen sind es. Schwester Katharina, wir haben über Antonia Wehr, die Ordensgründerin, gesprochen. In welcher Beziehung war die auch für Sie so ganz persönlich eine Entdeckung? Sie haben es eben schon beschrieben, theologisch, aber auch so ganz persönlich.
Die katholische Kirche in Deutschland bereitet sich ja jetzt auf den synodalen Weg vor. Und die Frauenfrage treibt mich um, seit ich in meiner Heimatpfarrei Ministrantin war und von den Jungs, ich war die erste Ministrantin, von den Jungs gemobbt wurde. Der Oberanführer war mein großer Bruder, Oberministrant, und der wollte nicht, dass ich ministriere. Und natürlich ist es deutlich geworden dann im Theologiestudium, als ich Theologie studiert habe, wie Priesteramtskandidaten oder Ordensmänner auch. Ich war damals Laientheologin, ich hatte überlegt, ob ich Pastoralreferentin werden möchte. Und dann gemerkt, nach dem Studium, jetzt gibt es die einen, die werden geweiht. Ja, wir haben das gleiche Griechisch-Hebräisch gelernt, wir haben dieselben exegetischen und sonstigen Prüfungen gemacht. Und dieser Weg würde mir versperrt. Obwohl schon Leute aus meinem Dorf, das war wirklich ein katholisches Dorf im Erzbistum Bamberg, schon in den 80er Jahren mir gesagt haben, Mensch, Erika, das ist mein Taufname, du hättest doch das Zeug für einen Pfarrer. Und ich habe da nie drüber nachgedacht, weil klar war, das geht nicht. Und erst am Ende des Studiums habe ich gedacht, ja, wieso geht das eigentlich nicht? Was unterscheidet mich von den Mitstudierenden, die jetzt eben sich auf die Priester- oder Diakonenweihe vorbereiten? Und zurück zu Antonia Wehr. Ich bin dann beim Lesen ihrer Schriften, es gibt einen Briefwechsel mit dem Münchner Juristen Maximilian von Pelkhofen, und da schreibt sie irgendwann mal, da ich aber als Frauenzimmer in der katholischen Kirche keine Stimme habe und folglich so viel als tot bin, musste ja jemand anders seinen Namen hergeben. Das ist also die Erklärung, dass ihr Beichtvater dann unter dessen Pseudonym ist ihr Gebetbuch erschienen, was sie als geistliches Gebetbuch für unsere Gemeinschaft ausgearbeitet hat. Und dieses, ich würde jetzt sagen, feministische Statement war der Aufhänger für meine ganze Forschungsarbeit. Also wie kommt es, dass sie sagt, als Frauenzimmer habe ich in der Kirche keine Stimme, bin so viel als tot, und gleichzeitig ist sie in der Kirche geblieben, hat als Frau mit anderen Frauen eine Frauengemeinschaft gegründet, solidarisch mit anderen Frauen sich gezeigt und hatte ja Erfolg. Und da wollte ich wissen, wie hat sie das angestellt und wie ist sie auch ganz praktisch vorgegangen, um eben, ja, um ihre Gemeinschaft ins Leben zu rufen. Das hat mich interessiert und daraus ist dann diese pastoraltheologische Arbeit geworden.
Interessant, aber im Grunde leben Sie ja die Parallele, muss man sagen. Sie leiten jetzt auch diese Ordensgemeinschaft, Sie leiten dieses Kloster mit zahlreichen Einrichtungen. Sie haben es eben schon beschrieben, also für benachteiligte Jugendliche, suizidgefährdete Jugendliche, aber auch für haftentlassene Frauen, überhaupt für Frauen in Not, die bei Ihnen einfach anklopfen und Unterschlupf suchen. Da hängt also ganz viel dran. Und trotzdem, Sie haben Theologie studiert, Sie haben promoviert, Sie kennen sich also auch in der Kirchenhistorie und auch in den Lehrsätzen aus, sagen wir mal so. Und trotzdem, Sie dürfen keine Eucharistie feiern beispielsweise, Sie sind nicht geweiht. Was bedeutet das? Nehmen Sie das jetzt einfach so hin?
Na, einerseits muss ich es, ich nehme es auch hin und es ist für mich eine Wunde. Ich leide darunter. Es tut mir weh, dass diese Strukturen in unserer Kirche nach wie vor so existieren, weil es auch aus meiner Sicht theologisch keine Argumente mehr gibt, die rechtfertigen, diesen Zustand bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag aufrechtzuerhalten. Gerade die theologische Forschung und die verschiedenen Disziplinen haben in den letzten 50 Jahren alle Argumente, die bis heute gegen die Weihe von Frauen ins Feld geführt werden, außer Kraft gesetzt. Sowohl kirchengeschichtlich als auch bibelexegetisch als auch dogmatisch sind alle Argumente widerlegt, seit langem. Sie werden lediglich vom kirchlichen Lehramt nicht rezipiert. Also man hält an der traditionellen Lehre fest und am Ausschluss von Frauen an den Weiheämtern. Und das ist eine Wunde, eine strukturelle Wunde in unserer Kirche, von der ich mir wünschen würde, dass wir sie eines Tages überwinden könnten.
Sie treten ja auch ganz offensiv für das Frauendiakonat ein und Sie hatten ja auch 2016 die Gelegenheit, mit Papst Franziskus sozusagen direkt darüber zu sprechen. So war es zwar anfangs nicht gedacht, das war ja sozusagen eine Versammlung der Generaloberinnen, muss man sagen, da waren Sie dann beteiligt und hatten die Gelegenheit, einfach dann doch mal das Wort zu ergreifen und dieses Thema anzusprechen. Und der Papst hat eigentlich zugegeben, hat gar keine richtige Ahnung, was das Frauendiakonat betrifft, also die historische Entwicklung und die Legitimation oder auch nicht. Und wie haben Sie diese Situation dort erlebt?
2016 war es so, dass wir vor dieser Versammlung oder vor der Papstaudienz, wir wurden eingeladen, Fragen an das Präsidium zu schicken nach Rom. Und aus den 250 Fragen, die damals eingegangen waren, hat die Vorstandschaft dann 6 Themenkomplexe herausgegriffen und dem Papst unter anderem diese Frage nach dem Frauendiakonat gestellt. Er hat ja dann den Vorschlag aufgegriffen und eine Kommission ins Leben gerufen, allerdings mit dem Auftrag, eben mehr herauszufinden, was die Diakoninnen in der alten Kirche durften oder nicht durften, oder ob das jetzt eine Weihe war, eine sakramentale Weihe oder nur eine Segnung. Unser Anliegen schon 2016 war nicht, dass wir noch mehr erfahren über das Diakonat in der alten Kirche, sondern ob nicht pastoral heute eine Lösung gefunden werden könnte, um Frauen stärker in alle Vollzüge der Kirche einzubinden. Manchmal braucht man dann eine historische Kommission, das könnte hilfreich sein, aber der Papst hat ja jetzt dieses Jahr zugegeben, dass die Kommission letztlich ergebnislos die Arbeit abgebrochen hat, weil sie sich zerstritten haben und das sei kein großer Wurf gewesen. Aber ich habe jetzt gehört, erst ganz kürzlich, von der Abschlussrede, die Papst Franziskus am Ende der Amazonien-Synode gehalten hat. Und da kommt der Papst nochmal darauf zu sprechen, dass ja auch die Generaloberinnen dieses Jahr nochmal ihn gebeten haben, die Kommission neu zu besetzen. Das war auch mein Anliegen, ich habe ihm das dieses Jahr nochmal gesagt. Und er hat gesagt, ich greife diesen Handschuh auf. Das hat er jetzt gesagt, ich greife diesen Handschuh nochmal auf. Und auch die Amazonien-Synode hat ihn ja gebeten, zu prüfen, ob eine Diakonatsweihe für Frauen möglich wäre oder ein neues Amt für Gemeindeleiterinnen. Von daher erwarte ich jetzt mit Spannung, was er nach dem Schlussdokument macht und wie er die Wünsche der Kirche in Amazonien aufgreift, die sich auch wünschen, dass Frauen stärker seelsorglich oder auch liturgisch tätig sein können.
Wobei, jetzt haben Sie schon einige Punkte genannt, Amazonien-Synode, man muss vielleicht noch sagen, das war jetzt im Oktober 2019 im Vatikan. Anlass ist die Tatsache einfach, dass in diesem Riesengebiet des Amazonas im Prinzip die Gemeinden nicht seelsorgerlich versorgt werden können. Es gibt einfach zu wenig Priester, also was macht man? In dieser Situation haben ja auch schon, so wurde immer wieder berichtet, resolute Frauen das Zepter in die Hand genommen, haben sich um die Gemeinden halt gekümmert. Natürlich können sie keine Gottesdienste feiern, aber in dieser Situation, was machen wir jetzt, hat man beschlossen, es soll regionale Ausnahmen für den Zölibat geben. Es soll auch diese sogenannten Viri Probati, erprobte Männer können zum Teil die Leitung einer Gemeinde übernehmen und Frauen können auch Leitungsfunktionen übernehmen. Das wurde jetzt so ein bisschen gefeiert als der neue Geist in der katholischen Kirche. Sehen Sie das auch so? Ist das ein neuer Geist?
Das ist auf halbem Wege stecken geblieben. Viele Bischöfe, gerade aus dem Amazoniengebiet, wünschten sich nicht nur Viri Probati, sondern Personae Probatae, also erprobte Personen beiderlei Geschlechts. Und da wäre jetzt mit dem Frauendiakonat ein Anfang gemacht. Im Letzten geht es den Bischöfen aber darum, dass die Gemeinden die Eucharistiefeier öfter erleben können. Und warum sollte man da nicht auch nochmal weitergehen in der Ämtertheologie und weiter darüber nachdenken, ob nicht alle Weiheämter auch für Frauen geöffnet werden könnten? Ich kann nachvollziehen, dass das nicht auf einmal geht, dass man Schritt für Schritt vorgeht. Die Mühlen im Vatikan sind doch nicht so schnell. Gleichzeitig könnte man eine Ausnahmegenehmigung schaffen für das Amazonasgebiet, das ja schwer zugänglich ist. Das könnte aber wiederum letztlich einen Rückfluss haben auf andere Gegenden der Weltkirche.
Das war ja auch eben die Hoffnung von vielen Frauen hier bei uns. In den westlichen Ländern, die dort in der katholischen Kirche aktiv sind. Ich möchte noch mal erklären, also die verschiedenen Weiheämter, es gibt im Prinzip drei. Man wird zum Diakon geweiht, zum Priester und zum Bischof. Sie könnten aber auch Kardinälin werden, Kardinalin Katharina werden.
Es sieht momentan nicht danach aus, dass der Papst davon Gebrauch machen würde, Laien oder Laieninnen zu Kardinälen oder Kardinälinnen zu ernennen. Kirchenrechtlich wäre das möglich, Sie haben recht. Und wir brauchen auch noch mehr Sichtbarkeit von Frauen auf allen Ebenen der Kirche. Das ist ja jetzt auch letztlich angekommen bei der deutschen Kirche aufgrund der massenhaften Aufdeckungen von Missbrauchsskandalen und deren Vertuschung, dass es Reformen braucht in den Strukturen, dass sich auch in den Leitungsstrukturen der Kirche die Sichtbarkeit verändern muss, damit es eben keine geschlossenen Zirkel mehr bleiben. Das waren ja die systemischen Ursachen auch für manche Missstände. Und da müssen wir ran und ich hoffe, dass der synodale Weg hier vorankommt und es zu sichtbaren Ergebnissen kommt, die möglicherweise dann auch wieder einen Rückfluss haben auf andere Ortskirchen weltweit. Denn die Themen, die wir hier besprechen, betreffen die gesamte Kirche.
Den synodalen Weg, den möchte ich gerade noch mal kurz zurückstellen, weil es ja auch noch diese spektakuläre Aktion gegeben hat, Maria 2.0. Also da haben sich die engagierten Kirchenfrauen hingestellt und haben gesagt, wir treten in den Streik. Eine Woche lang machen wir gar nichts mehr, füllen unsere Ämter nicht mehr aus und lassen alles ruhen. Es soll jetzt auch eine Fortsetzung dieser Aktion geben, also eine bundesweite Aktion war das. Was hat die aus Ihrer Sicht gebracht?
Sie zeigt zunächst mal, dass immer mehr Christen und Christinnen auf die Straße gehen und sagen, der Geduldsfaden reißt. Wir lassen uns nicht noch länger einfach nur hinhalten. Gerade durch diesen massiven Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche stehen die noch engagierten Gläubigen auf und sagen, es muss sich etwas ändern. Das, was wir hier erleben oder was wir jetzt wissen, tut der Glaubwürdigkeit so einen Abbruch. Ja, das hat mit der frohmachenden Botschaft Jesu Christi nichts mehr zu tun. Und das muss sich ändern. Wir können nicht mehr weitermachen wie bisher. Ich glaube, diese Botschaft ist angekommen beim Großteil der Bischöfe inzwischen.
Der deutschen Bischöfe.
Der deutschen Bischöfe. In anderen Ländern, so höre ich es, schaut man mit großer Neugier nach Deutschland, schüttelt gleichzeitig den Kopf und fragt sich, was passiert denn eigentlich da? Und das ist noch nicht so ganz angekommen. Aber es wird im großen Kontext über Deutschland gesprochen, auch mit Neugier hierher geguckt, was sich hier tut.
Sie haben eben erzählt, Sie waren in Südafrika. Wie wird denn dort darüber gesprochen oder sprechen Sie dort in Ihrer Gemeinschaft gar nicht über solche Entwicklungen hier?
Selbstverständlich sprechen wir darüber. Wir haben auch beim Generalkapitel. Und erst jetzt war ich wieder dort und habe gefragt, was nehmt ihr wahr? Gibt es auch Missbrauch von Ordensfrauen durch Priester und Bischöfe? Erlebt ihr das in Südafrika? Und sie haben mir das bestätigt. Und ich habe nochmal deutlich gemacht, also das sind Verbrechen, die müssen angezeigt werden. Es muss mit der Polizei zusammengearbeitet werden und den Staatsanwaltschaften. Das sind Themen, die nicht rein innerkirchlich behandelt werden dürfen. Also es geht darum, das Schweigen zu brechen. Es geht darum, aufzustehen. Es geht darum, sich zusammenzutun. Und das kommt nach und nach bei unseren Schwestern an. Und es gibt auch einige wenige, die sich auch mir anvertrauen und sagen, das und das habe ich erlebt. Die und die Situationen kenne ich selber oder weiß ich von Erzählungen.
Aber das scheint auch noch ein großes Tabu zu sein, ne? Die Übergriffigkeit von Priestern, also an Nonnenordensfrauen grundsätzlich.
Das ist insgesamt noch ein großes Tabu. In der deutschen Kirche gab es jetzt erstmals Ende September ein Symposium. Da soll jetzt auch ein Telefon eingerichtet werden. Also es sollen auch Ansprechpersonen benannt werden, wo man sich hinwenden kann. Weltweit ist meines Erachtens dieses Thema noch sehr tabuisiert. Es wird genauso vertuscht, wie das bis vor wenigen Jahren mit den sexualisierten Gewalt an Kindern und Schutzbefohlenen war. Und ich glaube, da hat die ganze katholische Kirche noch einen weiten Weg vor sich.
Wie erklären Sie sich eigentlich diese Haltung, dieses jahrelange Vertuschen?
Es gibt natürlich auch immer wieder Ordensfrauen oder überhaupt Frauen, die dieses Spiel mitspielen, ja, die den Klerikalismus auch decken, die sich selber zu willfährigen Opfern oder Handlangern machen. Das ist ja in den Familien oft der Fall, ja, wenn dort Missbrauch passiert, dass die Mütter ihre Kinder nicht schützen, sondern den Vater decken. Und ähnliche Phänomene gibt es auch im kirchlichen Kontext. Dass Ordensfrauen schweigen, dass man sich eher auf die Seite des Priesters schlägt oder es nicht für möglich hält, dass solche Verbrechen geschehen. Und es braucht viel Mut, das Schweigen zu überwinden. Es braucht den Mut, aufzustehen. Es braucht den Mut, sich mit anderen zusammenzuschließen. Und erst wenn man sich zusammenschließt, wie man im Fall einer indischen Ordensfrau gesehen hat, wo sich die ganze Gemeinschaft hingestellt hat und gesagt hat, wir wollen, dass dieser Schwester Recht geschieht, und vor dem Justizgebäude demonstrierten, erst dann wurde das Verfahren gegen den betreffenden Bischof eröffnet.
Jetzt hat ja der Papst gerade erst angekündigt, das sogenannte päpstliche Geheimnis im Fall von Kindesmissbrauch aufzukündigen, abzuschaffen. Also da geht es im Prinzip um diese Verschwiegenheitspflicht. Und das würde dann in Zukunft bedeuten, dass bestimmte kirchenrechtliche Vorgänge auch öffentlich gemacht werden können und auch an die Staatsanwaltschaft übergeben werden können. Das wurde jetzt auch schon als epochaler Schritt bezeichnet. Wie bewerten Sie diese Ankündigung?
Ich halte das für einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Also wirklich Verbrechen nicht im kircheninternen Raum zu lassen. Oder manches war ja bekannt unter dem Siegel des Beichtgeheimnisses. Ja, man konnte beichten und dann war das wieder vergeben, aber das Unrecht ist ja nicht beseitigt worden. Oder das ist ja bekannt, Priester wurden versetzt, natürlich auch Ordensfrauen, wenn dort Fehlverhalten vorlag. Ich denke, wir haben auch im Ordensbereich noch manches aufzuarbeiten.
Welche Hoffnungen setzen Sie, Schwester Katharina, überhaupt in diesen Papst? Hoffnung auf Veränderung grundsätzlicher Art?
Zunächst mal muss man ja sagen, dass Papst Franziskus das Prinzip der Synodalität sehr stark betont. Er hat so eine bestimmte Verhärtung in den Kommunikationsstrukturen aufgehoben, indem er auf die Synoden setzt, indem er die Bischöfe aus aller Welt einlädt, offen über Themen zu debattieren. Er ist der erste Papst, der eine Umfrage gestartet hat. Wie lebt ihr Familien denn die kirchliche Sexualmoral? Hat das für euch überhaupt irgendeine praktische Relevanz? Also dieses Öffnen, dieses Umfragen starten, ja, die Familiensynode einberufen, eine Jugendsynode einberufen, das sind neue Züge. Und der Papst hält sich ja da auch immer zurück. Er hat immer dazu eingeladen, ihm mutige Vorschläge zu machen. Wünschen würde ich mir, dass nach der Familien- und Jugendsynode auch eine Frauensynode einberufen wird oder sogar ein drittes Vatikanisches Konzil, um letztlich die anstehenden Reformfragen global für die Weltkirche nochmal neu zu verhandeln.
Man hat so ein bisschen als Außenstehender den Eindruck, ja, er stößt viel an. Sie bezeichnen es mit Offenheit, das stimmt, es wird viel mehr diskutiert. Aber man hat auch nicht den Eindruck, dass es auf der anderen Seite zu grundsätzlichen Veränderungen praktischer Art dann tatsächlich kommt. Also die Erwartungen an ihn als Reformpapst waren sehr groß und so langsam tritt, oder sagen wir mal, ich glaube, es ist schon erheblich Ernüchterung eingetreten, was die Bewertung dessen angeht, was er überhaupt tatsächlich umsetzen kann.
Also letztlich ist er ja nicht dem nachgekommen, was er als Papst und immer noch absolutistischer Monarch der katholischen Kirche tun könnte. Er könnte neue lehramtliche Entscheidungen treffen. Er könnte Dogmen verfassen, er könnte Kirchenrecht ändern, Paragraphen oder Kanones abschaffen, die eben zum Beispiel der Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kirche entgegenstehen. Das tut er bis jetzt nicht. Manche sagen, er möchte die Einheit der Kirche wahren oder manche reden die Kirchenspaltung herbei, wenn er das täte. Ich glaube tatsächlich, dass er noch abwartet. Trotzdem wird man sehen, wohin die Reise geht, denn auch nicht handeln bedeutet ja zuschauen, dass sich in vielen Kulturkreisen die Kirchen leeren, dass das faktische Austreten der Menschen hingenommen wird, die eben auch zum Teil nicht verstehen können, warum es zu keinen wirklich sichtbaren Veränderungen und Entscheidungen kommt.
Und das sind eben nicht nur die kirchenfernen Leute, es sind inzwischen auch Leute, die in der Kirche sehr aktiv sind und engagiert sind und über die vielen Jahre einfach auch frustriert sind, eben viele Frauen auch, Kirchenaktivistinnen. Ja, und jetzt geht die deutsche Kirche, katholische Kirche, einen ganz interessanten Weg. Sie geht den synodalen Weg. Am 1. Advent wurde der ausgerufen und am 30. Januar wird man sich in der Paulskirche in Frankfurt treffen. Bischöfe einerseits und katholische Laien andererseits, ZDK, und will versuchen, über bestimmte Punkte zu sprechen, die also prekär sind. Also es ist einmal das, sagen wir mal so, die Stellung des Priesters. Das ist überhaupt die Frage nach der Macht in der katholischen Kirche. Es geht um die katholische Sexualmoral. Und dann auf Drängen der Frauen ist natürlich auch die Frage um das Frauendiakonat hineingekommen in dieses Thementableau, was auf dem synodalen Weg diskutiert werden soll. Wie bewerten Sie diesen Aufbruch? Ist das für Sie ein Aufbruch? Ist das für Sie eine Chance? Manche reden ja sogar, das ist so die letzte Chance überhaupt für die katholische Kirche.
Für Deutschland habe ich tatsächlich den Eindruck, dass wir schon so viele Gesprächsprozesse in den vergangenen Jahren hatten, dass bei vielen Katholiken und Katholikinnen auch ein Stück weit die Luft draußen ist und die Enttäuschung sehr groß. Selber habe ich Hoffnung für diesen Prozess, weil zum ersten Mal Themen nicht von vornherein tabuisiert wurden. Und das macht mir Hoffnung, dass auch hier nochmal über die ganze Bandbreite geredet werden kann. Die Frage ist natürlich, was ist entscheidungsfähig? Vom Vatikan her kam ja schon eine Zensur an der Geschäftsordnung für diesen synodalen Weg. Es wurde also erneut festgeschrieben, dass natürlich die Bischöfe am Schluss die überwältigende Mehrheit haben müssen bei den Abstimmungsprozessen, dass es also nicht so sein kann, dass Laien auf Augenhöhe mit den Bischöfen Entscheidungen treffen, vielleicht sogar noch in der Überzahl sind und die Bischöfe überstimmen. Das hat man jetzt schon mal strukturell wieder ausgebremst. Und das ZDK hat sich auf diese Vereinbarung eingelassen. Die hätten ja bei der Vollversammlung Ende November sagen können, nein, wir machen da nicht mit. Also man wird sehen, was letztlich verhandelbar und entscheidbar ist oder was dann als Votum nach Rom gesandt werden muss. Das wird man sehen. Aber ich möchte diesem Weg jedenfalls eine Chance geben. Und ein Großteil des deutschen Episkopats ist auch davon überzeugt, dass es Veränderungen braucht. Man hört dann immer wieder natürlich die kleine Minderheit, die direkte Kanäle nach Rom hat und da versucht, ein Veto zu erreichen. Aber bei der Vielzahl der Bischöfe glaube ich schon, dass ein Großteil, und die Mehrheit hat ja auch für diesen Weg gestimmt, sieht, dass es einschneidende Veränderungen braucht.
Man muss ihm eine Chance geben, da haben Sie jetzt sicher recht. Die Gefahr ist natürlich, dass es am Ende heißt, es ist schön, dass wir darüber geredet haben, aber wenn der nicht klappt, dann wird es wohl auch sehr eng werden für die katholische Kirche.
Vermutlich, wenn dann verschiedene Voten wieder nach Rom geschickt werden am Ende dieses zwei- oder zweieinhalbjährigen Weges und keine Antwort kommt. Wenn das wieder nicht beantwortet wird, werden sich viele frustriert abwenden. Den Eindruck habe ich schon. Und das werden dann Menschen sein, die jetzt noch engagiert sind, die in den Kirchengemeinden Verantwortung übernehmen, ehrenamtlich oder auch hauptamtlich tätig sind.
Und die kommen aber vielleicht dann alle zu Ihnen in die Frauenorden.
Ja, das wäre schön. Das wird man sehen. Nein, natürlich stellt sich auch unsere Situation so dar, dass unsere Lebensform nicht mehr en vogue ist in unserer Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir dazu aufgerufen sind, auch mit zurückgehender Mitgliederzahl das zu leben, was wir als richtig erkannt haben und das Erbe und die Spiritualität und das Charisma unserer Gründerin am Leben zu erhalten.
Schwester Katharina, 2020 steht vor der Tür. Welche Hoffnung verbinden Sie mit dem neuen Jahr?
Mich beängstigen die zunehmenden populistischen Strömungen. Mich beängstigt Antisemitismus, Fundamentalismus. Egal in welcher Religion, das Fundamentalistische gibt es ja auch im Christentum. Und wir brauchen Menschen, die bereit sind, Schritte zu gehen auf andere zu, die offen sind, die hinhören, die nicht sofort verbal oder auch physisch draufhauen. Und das ist mein Wunsch, dass wir diesen Eskalationsstufen entgegengehen, auch in der Kirche, deswegen auch den synodalen Weg, ja, neu gesprächsbereit zu sein, hinzuhören, sich auf die Argumente der anderen einzulassen, Kompromisse auszuhandeln. Davon lebt Demokratie und davon sollte auch so ein Prozess geprägt sein.
Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Schwester Katharina.